Ich möchte euch auch alle herzlich willkommen heißen zu dem unbeliebtesten aller Feste,
nämlich Weihnachten. Warum ist dieses Fest so unbeliebt? Zumindest habe ich den Eindruck, dass es der Fall ist. Im Geschäft habe ich meine Kollegen so ein bisschen gefragt, wie es bei ihnen aussieht, wann sie Urlaub nehmen. Und man bekommt die verschiedensten Antworten. Ein Kollege sagte zum Beispiel, also er arbeitet so lange wie möglich, um so spät wie möglich dann zu Hause bei der Familie und Verwandtschaft zu sein. Und ich habe jetzt keine Rückmeldung in Erinnerung von irgendeinem Kollegen, der gesagt hat, endlich Weihnachten, ich freue mich schon richtig drauf, ja, auf das Fest der Liebe. Kein einziger hat das zu mir gesagt. Und irgendwie scheint es vielen so zu gehen. Die Rückmeldung, die man bekommt, ist, jetzt kommt nur der Stress, ja, die Geschenke besorgen, dann die Besuche, heile Welt spielen und so weiter. Aber dass man sich richtig drauf freut und sagt, es ist wirklich ein Fest der Liebe, das hört man eigentlich nicht so oft. Und dann habe ich auch ein bisschen nachgelesen, da gibt es wirklich auch von Experten dann Analysen, warum das so ist. Und unter anderem ist so, dass viele sehr lange im Auto sitzen, weil es gilt natürlich, viel Verwandtschaft zu besuchen. Und man sieht sich vielleicht nur einmal im Jahr genau zu dieser Zeit und hat sonst wenig miteinander zu tun. Und dann kann es auch leicht sein, dass es mit der heilen Welt Vorspielen nicht so klappt, sondern dass doch irgendwelche Konflikte hochkommen, irgendwas angesprochen wird, Streit aufkommt und das Fest der Liebe so gar nicht mehr ein Fest der Liebe ist. Der eine Kollege meinte zu mir, ja, also die Verwandtschaft, die kann er sowieso nicht leiden und dann kommen die jedes Jahr und bleiben dann auch noch mehrere Tage da. Und es muss jetzt nicht immer so extrem sein, aber was doch allgemein der Fall ist, dass ein großer Anspruch an dieses Fest gestellt wird, ja, dass das Fest irgendwie perfekt sein muss. Ja, der Braten muss perfekt sein, das Drumherum, die Geschenke müssen passen, es muss alles stimmen. Also ist ein Anspruch an Perfektion da, an äußerliche Dinge natürlich auch. Und möglichst wenig ansprechen, was irgendwo die Harmonie zerstören könnte. Also viele haben eine Erwartung, dass es harmonisch zugehen muss. Und auch wenn die Harmonie so im Alltag eigentlich gar nicht vorhanden ist, sondern ja, im Prinzip nur in dieser Zeit einfach ein paar Tage gespielt werden muss. Und wenn dann diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dann fangen eben die Probleme an. Und wie es bei Erwartungen so ist, die sind unterschiedlich. Der eine erwartet dieses, der andere jenes. Und dann kann es schon wegen einem falschen Geschenk Ärger geben oder Enttäuschung geben. Diese hohen Erwartungen an dieses perfekte Fest, die passen einfach oft nicht zusammen. Weihnachten, um was geht es? Das wissen anscheinend, also laut einer Umfrage, 90% der Befragten. Das ist doch schon mal erstaunlich. Da hätte ich auch mit einer niedrigeren Zahl gerechnet. Also 90% wissen, es hat irgendetwas mit der Geburt Christi zu tun. Bei Kindern ist es viel weniger, aber so, wenn man Erwachsene fragt, dann haben das zumindest 90% schon gehört. Allerdings, laut einer anderen Umfrage, sind 80% der Meinung, dass dieses Fest nichts mehr mit der eigentlichen Bedeutung zu tun hat. Also 90% wissen, es sollte damit zu tun haben, 80% sind der Meinung, es hat nichts damit zu tun. Und 99% sind der Meinung, das ganze Weihnachtsfest ist viel zu kommerzialisiert. 99%, das muss man sich mal vor Augen führen. Und obwohl 99%, also die große Mehrheit der Bevölkerung, dieser Ansicht ist, möchte man nichts daran ändern. Sondern man macht weiter mit dem ganzen Kommerz, mit den teuren Geschenken und so weiter, anstatt sich vielleicht zu einigen und zu sagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück zu den Wurzeln, wozu war das Weihnachtsfest ursprünglich gedacht, nämlich an die Geburt Christi und die Auswirkungen und so weiter zu denken, auch wenn es kein biblisches Fest ist, war doch das ursprünglich mal der Gedanke. Aber das tut man nicht, weil man meint, die Erwartungen der anderen sind dahingehend, dass man den ganzen Trubel mitmacht. Und diese Erwartung möchte man wiederum erfüllen. Das Fest wird trotzdem immer wieder Fest der Liebe genannt. Und manche sagen auch Fest der Familie. Aber wir bleiben jetzt mal bei Fest der Liebe. Die Bezeichnung ist an sich, wenn man an den Anlass denkt, gar nicht so schlecht, Fest der Liebe. Und wir wollen uns jetzt mal von der Bibel her mit der Liebe Gottes beschäftigen, da dieses Thema ein angemessenes Thema für diesen Anlass ist. Liebe, das suchen viele. Ja, also Liebe, das ist doch bei vielen mit irgendetwas Positivem verbunden. Also viele haben die Erwartung, geliebt zu werden. Ihnen ist Liebe von der Theorie her wichtig. Und ein Fest der Liebe ist dann ein Fest, an dem man dann vielleicht irgendwie diese Liebe anderen zeigt, diese Liebe praktiziert in der Theorie. Ist in dem Sinne natürlich etwas problematisch, da das unser ganzes Leben ja von Liebe geprägt sein sollte und sich das nicht begrenzen sollte auf einen Tag oder einen Zeitraum im Jahr. Die Liebe, die sich Menschen so vorstellen, ist natürlich nicht Liebe im biblischen Sinne. Von der Bibel her ist es ganz klar, dass die wahre Liebe, die echte Liebe, die Agape-Liebe, dass die von Gott ausgeht. Und das liegt daran, dass Gott selbst Liebe ist. Davon lesen wir in 1. Johannes 4. In Vers 8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und dann in Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also Gott ist Liebe. Somit ist er auch die Quelle der wahren Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Eine klare Aussage, die mit dem Herrn in Verbindung steht. Und wir wollen natürlich noch weiter darauf eingehen. Es wird manchmal gesagt, im Neuen Testament, da offenbart sich dieser Gott der Liebe. Und im Alten Testament, da offenbart sich der Gott des Zorns. Ja, manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, es sind zwei unterschiedliche Götter, die wir hier in der Bibel haben, im Alten Testament, diesen Gott des Zornes, den bösen Gott in Anführungsstrichen, und im Neuen Testament den lieben Gott. Das ist so nicht richtig. Wir haben beide Eigenschaften Gottes, und böse nehme ich gleich mal weg, denn das ist keine Eigenschaft Gottes. Aber die Bibel spricht auch vom Zorn Gottes, von dem Gericht Gottes, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament und im Neuen Testament von dem Gott der Liebe, dass Gott Liebe ist, dass Gott liebt. Und wir gehen da mal ganz zurück ins erste Buch Mose. 1. Mose, Kapitel 45. Entschuldigung, doch, das 5. Buch Mose. 5. Mose. Kapitel 7. Ab Vers 6. Hier geht es um die Erwählung des Volkes Israels. Und wir lesen da Folgendes. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Also, Gott hat das Volk Israel erwählt, aber nicht, weil das Volk Israel zahlreicher war, wie er sagt, als andere Völker, also nicht, weil dieses Volk sich ausgezeichnet hat vor anderen Völkern, sondern weil er das Volk liebte. Aus seiner bedingungslosen Liebe heraus hat er sich dem Volk Israel zugewandt und das Volk Israel erwählt. Also es hat mit Liebe zu tun. Und entsprechend verheißt er auch dem Volk den Segen Gottes in Vers 13. Vorausgesetzt jetzt, es hält sich an das Gesetz, das er dem Volk gegeben hat. Und er wird dich lieben und dich segnen und mehren. Er wird segnen die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, dein Korn, dein Most und dein Öl, den Wurf deiner Kühe und die Zucht deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Also es werden dem Volk Israel auch materielle Segnungen verheißen. Das ist etwas, was sehr oft betont wird im Alten Testament, dass die Folge von Gehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber zu materiellen Segnungen führt. Etwas, was leider oft verwechselt wird und heute in Anspruch genommen wird. Es bezog sich aber ganz konkret auf das Volk Israel. Aber es ist ja auch die Aussage, er wird dich lieben. Dann in Kapitel 10. Da sehen wir etwas über die Eigenschaft Gottes, Kapitel 10, Vers 17 und 18. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der der Weise und der Witwe Recht schafft und den Fremdling lieb hat, sodass er ihm Speise und Kleidung gibt. Also auch speziell die Aussage des Herrn, dass er sich denen zuwendet, dass er sich um die sorgt, die oft ausgegrenzt werden, die oft benachteiligt sind und auch die Sorge um die Waisen und die Witwen war immer wieder ein wichtiges Thema im Alten Testament und übrigens auch im Neuen Testament und ist begründet in der Liebe Gottes. Dann springen wir etwas zu Jeremia, Jeremia 31, Vers 3. Da heißt es, von ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Also hier sehen wir, dass die Liebe Gottes eine ewige Liebe ist. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, sagt er, und das hat Folgen, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Und es gibt viele weitere Beispiele im Alten Testament, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und wir haben auch im Alten Testament Beispiele für Personen, die, weil sie an Gott gläubig waren, geliebt haben und hier ein Vorbild geworden sind. Da möchte ich zwei Stellen rausgreifen. 1. Mose Kapitel 45, Vers 15. Und zwar, da geht es um Josef. Und wer die Geschichte von Josef kennt, ich hoffe mal, das sind die meisten oder alle, der weiß, dass Josef verkauft worden ist von seinen Brüdern nach Ägypten, dass er dort auf sich alleine gestellt war, was die Menschen angeht. Aber der Herr hat ihn nicht verlassen, er hat ihn gesegnet, er war mit ihm. Und es kam so weit, dass Josef über das ganze Land Ägypten gesetzt wurde und als dann eine Hungersnot über das Land Israel kam, da kamen die Brüder Josefs nach Ägypten, um dort Nahrung zu kaufen. Und so kommen sie vor Josef und am Anfang gibt er sich ja nicht zu erkennen und irgendwann ergibt er sich zu erkennen. Und jetzt wäre ja zu erwarten, dass er jetzt seine Stellung ausnützt und es ihnen so richtig heimzahlt. Ja, das wäre eine menschlich zu erwartende Reaktion gewesen, wenn wir bedenken, was sie getan haben. Ja, sie haben vorgetäuscht, dass er gestorben sei und ihn wirklich in die Sklaverei verkauft. Und da könnte Josef jetzt auch argumentieren, sie haben eine Strafe verdient. Und das tat er aber nicht, sondern wir lesen diese Begebenheit. Das heißt in Vers 15, und er küsste alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen, und danach redeten seine Brüder mit ihm. Also er umarmt sie, er küsst sie, er nimmt sie freundlich auf, und auch am Ende, als Jakob dann stirbt und sie jetzt sich die Sorge machen, das war vielleicht nur aufgrund dessen, dass Jakob noch am Leben war, dass er uns nichts getan hat, kommen sie ja zu ihm und bitten ihn, dass er ihm gnädig ist, und berufen sich da auf Aussagen von Jakob selbst. Und er redet ihnen gut zu und sagt dann zu ihnen, ihr gedachtet es böse zu tun, Gott aber gedachte es gut zu tun, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Also Josef war sich vollkommen dessen bewusst, dass er die ganze Situation, dass Gott die ganze Situation gelenkt hat und dazu gebraucht hat, das Volk Israel am Leben zu erhalten. Und er war hier nicht von Rachegefühlen erfüllt, sondern er war voller Liebe. Und das ist wirklich auch für uns, auch heute in der heutigen Zeit, ein Vorbild, wie wir handeln sollen. Wir lesen bei Josef nie, dass er irgendwie wütend war, zornig war oder sonst was in die Richtung, sondern wir lesen, wie er hier vorbildlich gehandelt hat, und ganz klar, aufgrund von seinen Aussagen wissen wir auch, dass er selbst Gott liebte, dass die Liebe Gottes die Grundlage dafür war, dass er so gehandelt hat. Ein weiteres Beispiel sehen wir im ersten Buch Samuel. Kapitel 20. Da geht es um die Liebe zwischen Jonathan und David. Und in dieser Situation war es so, Saul war von Gott verworfen worden als König. Das war dem Saul bereits geoffenbart worden. Saul wusste das, hat dieses aber nicht akzeptiert. Und er wusste auch, David sollte König werden. Und sein Ziel war es, David zu töten. Und Jonathan war der Sohn Sauls. Und oft finden wir dieses Muster, dass die Familien zueinander hielten. Ja, es ist ja erstmal positiv, wenn Familien zueinander halten. Aber wenn einer im Unrecht ist und gegen die Gebote Gottes verstößt und hier sogar einen Mord begehen möchte, dann soll man sich ganz klar auf die Seite Gottes stellen. Und das tat Jonathan. Er stellte sich auf die Seite Gottes und auf die Seite Davids. Und obwohl es um seinen eigenen Vater ging, offenbarte er dem David, dass Saul vorhatte, ihn zu töten oder vorhat, ihn zu töten. Und hielt zu David. Und wir sehen hier in Vers 17, da heißt es, und Jonathan ließ David nochmals bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie seine eigene Seele. Diese Liebe hier unter Freunden ist auch ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, dass solch eine Liebe vorhanden ist, die sogar so weit geht, dass man bereit ist, das eigene Leben für den anderen zu riskieren, was Jonathan durch sein Verhalten sicher tat. Wir sehen diese Liebe aber auch bei David Saul gegenüber. Es war mehrmals so, dass eine Situation von Gott herbeigeführt wurde, in der David hätte Saul töten können. Und David sagte, er möchte seine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Durch diese Aussage sehen wir ganz klar, er sagt Gesalbter des Herrn, obwohl er wusste, Saul war verworfen, wusste er doch, dass Gott ihn als König gesalbt hatte, und er wagte es nicht, seine Hand an ihn zu legen. Und gleichzeitig offenbarte er auch seine Liebe zu Saul, zu demjenigen, der ihn verfolgt hatte. Er hätte sicher von keinem Menschen irgendeine Ermahnung bekommen, wenn er das getan hätte, wenn er den Saul umgebracht hätte, zumindest von keinem, der sich zu David hielt. Und man wollte ihn ja sogar überreden, das zu tun, aber er bestand darauf, das nicht zu tun, sondern zu warten, bis Gott handelt, bis Gott eingreift und ihm das Königtum gibt. Es gibt weitere Beispiele im Alten Testament für Menschen, die in der Liebe Gottes gelebt haben, diese Liebe erfahren haben und auch entsprechend gehandelt haben. Ich möchte jetzt aber zum Neuen Testament kommen, denn es ist richtig, dass die Liebe Gottes ganz speziell im Neuen Testament geoffenbart wurde. Und das liegt darin begründet, dass der Erlöser, der verheißen worden war während der ganzen Zeit des Alten Testaments, natürlich dann zur Zeit des Neuen Testaments kam. Und dieser Erlöser kam wegen und aufgrund der Liebe Gottes. Das lesen wir im ersten Johannesbrief, 1. Johannes Kapitel 5. Entschuldigung, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Also die Liebe Gottes hat sich durch das Kommen des Herrn Jesus in ganz besonderer Weise geoffenbart. Und somit können wir sagen, dass das Kommen des Herrn Jesus und natürlich auch die Erfüllung seines Auftrages einen Höhepunkt darstellt in der gesamten Heilsgeschichte, ja sogar in der gesamten Menschheitsgeschichte. Ein Ereignis, das über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg angekündigt worden war, das durch mehrere Propheten bezeugt worden ist, erfüllt sich hier. Und zwar, es hat sich genau so erfüllt, wie es vorausgesagt worden war. Dadurch sehen wir auch, dass all das Teil von Gottes Ratschluss war. Es war nicht irgendwie die Idee von einem Weltenveränderer, von einem Philosophen oder sonst etwas zu erdichten. Nein, es konnte nur derjenige sein, der verheißen worden war, der auch all die Prophetien erfüllt. Und das hat der Herr Jesus getan. Er hat in jedem Detail hat er diese Prophetien ganz genau erfüllt, was man belegen und was man nachweisen kann, wenn man diese Prophetien nachprüft. Er kam also und er kam aufgrund von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist darin zu uns geoffenbart worden. Und das ist der eigentliche Sinn des Festes, das wir heute feiern. Der eigentliche Sinn ist, dass die Liebe Gottes geoffenbart worden ist im Kommen des Herrn Jesus. Und wenn wir bedenken, in welcher einer Situation das geschah, das war so ganz anders, wie es heute an diesem Tag ist. Heute eben betreibt man ziemlich viel Aufwand, um dieses Fest zu feiern. Man schenkt sich teure Geschenke, während es doch damals sehr ärmliche Umstände waren. Es gab nicht mal eine Herberge für Maria und Josef. Wir wissen, dass sie in einem Stall übernachten mussten und bleiben mussten und dort das Kind, den Herrn Jesus, zur Welt bringen mussten. Keine Delegation hat ihn begrüßt und gesagt, jetzt kommt der König auf diese Welt, wobei natürlich Gott dafür gesorgt hat, dass solche kommen, später dann zu ihm kommen und ihm Ehre erweisen. Ja, wir wissen, die Hirten kamen zu ihm, wir wissen, es kamen dann auch die Weisen aus dem Morgenland. Also sie mussten von weit her kommen, um den Sohn Gottes anzuerkennen. Die eigenen Führer, die religiösen Führer im Land Israel, erkannten ihn nicht an, obwohl sie von den Weisen Hinweise darauf bekommen hatten, dass der Erlöser zur Welt kommt, dass der Erlöser geboren wird. Und sie konnten den Weisen sogar sagen, in Bethlehem. So ist es vorausgesagt. Aber anstatt selbst nach Bethlehem zu eilen und zu sagen, jetzt kommt endlich der Messias, jetzt lernen wir den mal kennen, taten sie nichts dergleichen. Und Herodes dann wollte ihn sogar töten lassen, weil er sich herausgefordert sah, weil er meinte, wenn dieser ein König ist, dann wird er mir ja das Königstum wegnehmen. So war das Kommen des Menschensohnes in ärmlichen Umständen, in ärmlichen Bedingungen, kam er auf diese Welt und trotzdem war das die Liebe Gottes. Menschlich gesehen könnten wir sagen, dieses erste Weihnachten in Anführungsstrichen war alles andere als perfekt. Es gab keinen perfekten Weihnachtsbraten und keine perfekten Begleitumstände, Aber vom Ratschluss Gottes her war es natürlich perfekt. Denn vom Ratschluss Gottes her war es genau so vorausgesagt. Es war vorausgesagt auch, dass er unter ärmlichen Bedingungen in diese Welt kommen würde. Also eben nicht in einem Palast geboren würde, wie es einem König gebühren würde, sondern unter ärmlichen Umständen. Und genau so ist es geschehen. Vom Wetter her könnte man meinen, es ist Ostern und das Kommen des Herrn hat auch direkt mit Ostern zu tun. Das sehen wir, wenn wir den nächsten Vers lesen. Wir haben den Vers 9 gelesen, ich wiederhole ihn nochmal. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Dann kommt der Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Da könnte man meinen, hier macht jetzt Johannes einen sehr großen Sprung. Er fängt an, sein Sohn wurde gesandt und darin ist die Liebe Gottes geoffenbart worden. Und jetzt springt er auf einmal auf das Ende des Lebens des Herrn Jesus und sagt, als Sühnopfer für unsere Sünden. Aber genau dieser Zusammenhang, diese Verbindung ist richtig und biblisch. Sehr oft, wenn wir in der Bibel davon lesen, dass der Herr Jesus gesandt wurde, kommt sehr schnell der Übergang zu dem Grund seines Kommens. Und Grund und Zweck seines Kommens war eben, dass er als Sühnopfer für unsere Sünde sich hingeben würde. Und das ist die wahre Liebe. Die wahre Liebe besteht darin, heißt es in Vers 10, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Wenn wir das mal allgemein auf die Menschheit beziehen, dann trifft diese Aussage zu. Der Sohn Gottes, als er in die Welt kam, wurde nicht angenommen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er wurde abgelehnt, er wurde verworfen und es war nicht so, dass die Menschheit zu ihm rannte und sagte, endlich ist der Erlöser da und wir, die wir so lange in Fesseln der Sünden gequält waren, kommen jetzt zu dir, dem Erlöser, um uns retten und um uns heilen zu lassen. Das taten sie nicht, sondern sie verwarfen ihn. Sie wollten ihn nicht haben. Sie wollten lieber weiterhin in ihrer Scheinwelt leben, in ihrer Welt, wo sehr viel von Heuchelei und solchen Dingen geprägt ist. Sie wollten in ihrer Sünde weiterhin leben und weiterhin bleiben. Trotzdem zeigt Gott seine Liebe, indem er diesen Auftrag ausführt. Und der Herr Jesus natürlich, der Gottes Sohn ist und eins mit Gott ist, hat diesen Auftrag gerne ausgeführt. Er wurde zum Sühnopfer für unsere Sünden. Und seine Liebe zeigte er während seines ganzen Lebens hier auf der Erde, wie er mit seinen Jüngern umging, wie er mit Judas umging, von dem er wusste, er würde ihn verraten, und wie er am Kreuz für seine Feinde bat, wie er ausrief, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. In all dem zeigt sich die Liebe des Herrn Jesus zu uns, zu denen, die es nicht verdient haben. Er kam als Sühnopfer, das war der Zweck seiner Geburt. Er wurde geboren, um zu sterben. Und es ist interessant, Arnold Fuchtenbaum weist darauf hin, dass er eingewickelt wurde in Tücher und diese Tücher vom Ausdruck her könnten auch als Leichentücher übersetzt werden. Er wurde bei seiner Geburt in Leichentücher eingewickelt. Und ob das jetzt bewusst war oder nicht, und ich denke eher, es war nicht bewusst, aber es ist interessant, dass es so geschehen ist, dass alles so geführt war. Schon dieses Einwickeln in Leichentücher erinnert uns an das, was später mit ihm geschehen würde, nämlich, dass er sterben würde. Er wurde geboren, um zu sterben. Wir sehen das noch in weiteren Bibelstellen genauer ausgeführt. Wir schauen in den Titusbrief. Titus 3. Ab Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also hier lesen wir von der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Also Gott hat die Menschen geliebt. Er hat sie geliebt, obwohl sie sich nicht so verhalten haben, dass sie seine Liebe verdient hätten. Das sehen wir schon in der gesamten Geschichte des Volkes Israels, die ja immer wieder die Offenbarung Gottes hatten durch die Propheten, die zur Umkehr aufgerufen worden sind, dass sie immer wieder sich von Gott abgewandt haben. Und ganz zu schweigen von den anderen Völkern. Aber es heißt hier, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Und es geht weiter. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die ihn dazu bewogen hat, sich uns zuzuwenden, seinen Sohn zu schicken, um uns aus dem Schlamassel, kann man sagen, rauszuholen. Und diese Barmherzigkeit hat jeder Mensch unbedingt nötig. Denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigen würde. Alle sind Sünder, sagt uns die Schrift, ganz klar, unmissverständlich und eindeutig. Und wer aufrichtig und ehrlich ist und sein Leben anschaut, der muss das zugeben. Man muss sich schon selbst belügen, um zu behaupten, dass man kein Sünder sei. Muss sich selbst belügen und gleichzeitig die Maßstäbe Gottes natürlich verbiegen. Wenn man die Maßstäbe Gottes so verbiegt, dass man sagt, alles ist erlaubt und alles ist in Ordnung, dann ist es klar, dann ist man kein Sünder. Aber die Maßstäbe Gottes sind heilige Maßstäbe und die lassen sich nicht verbiegen. Und es sind diese Maßstäbe, nach denen wir mal beurteilt werden. Nicht unsere Maßstäbe, nicht so wie Menschen das verändern, sondern so wie es das Wort uns ganz klar sagt. Und somit sind wir angewiesen auf seine Barmherzigkeit. Und es heißt, er hat uns aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Wir sehen hier, das wird auch ausdrücklich gesagt, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen geschieht das Heil, geschieht die Errettung, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und hier komme ich zu dem ganz bekannten Vers, der nicht fehlen darf, in Johannes 3, Vers 16, wo es auch wieder um die Liebe Gottes geht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wiederum wird die Liebe Gottes erwähnt. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Es war also nötig, dass der Retter, dass der Sohn Gottes in diese Welt kam, um eben die Verlorenen zu suchen und zu retten. Er selbst macht diese Aussage in Lukas 19, Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Mensch ist verloren, ohne Gott, ohne die Liebe Gottes erfahren zu haben, ist er verloren. Aber hier heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Grundlage der Errettung, die Grundlage des ewigen Lebens, ist, dass wir an den Sohn Gottes glauben, dass wir an denjenigen glauben, der gekommen ist und sein Leben für uns gelassen hat. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist eine sehr einfache Botschaft, nämlich, dass wir auf der einen Seite die Verurteilung verdient haben, dass wir das Gericht verdient haben, weil wir die Maßstäbe Gottes niemals einhalten können, diesen Maßstäben niemals gerecht werden können. Aber auf der anderen Seite, der Jesus gekommen ist, um sein Leben zu lassen als Lösegeld für viele, der Jesus bereit war, eine Behandlung zu erdulden und zu ertragen, die einem Verbrecher gebührt hätte. Und so wurde er auch behandelt wie ein schlimmer Verbrecher. Und dadurch, dass er unsere Schuld und Sünde auf sich genommen hat, sogar noch schlimmer. Denn das hat kein Verbrecher durchgemacht, dass er die Schuld von anderen auf sich genommen hat. Aber das hat der Herr Jesus getan. Er hat unsere Schuld ans Kreuz getragen und hat dafür gesühnt, sagt uns die Schrift, und das bringt uns auch wieder zurück zum ersten Johannesbrief, als Sühnopfer für unsere Sünden. Der Zorn Gottes musste zufriedengestellt werden, und das geschah am Kreuz, in dem der Herr Jesus die Strafe ertragen hat, die wir verdient haben. Und darin zeigt sich die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes. Deswegen ist es korrekt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das Einzige, was man tun muss, um gerettet zu werden, ist zu glauben, sagt uns Johannes 3, Vers 16. Wer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Eine ähnliche Aussage finden wir im Epheserbrief, Epheser 2, Verse 4 bis 5. Da ist von dem Erbarmen Gottes die Rede. Es heißt, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Also es wird die große Liebe Gottes erwähnt. Aufgrund seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. All diese Aussagen und Wahrheiten der Schrift zeigen uns den Reichtum seiner Liebe. Und diese Liebe wird eben ganz speziell geoffenbart in dem, was der Herr Jesus für uns getan hat. Von der Liebe Gottes zu reden, ohne dieses zu erwähnen, heißt etwas auszulassen, etwas wegzulassen. Die Liebe Gottes hat ihren Höhepunkt in dem Erlösungswerk, in dem, was der Herr Jesus getan hat. Und somit ist das eng mit dem Kommen des Herrn Jesus verbunden. Was heißt das konkret für uns? Das heißt natürlich ganz konkret, dass wir stets auf dieses Werk vertrauen sollten, auf dieses Werk, das aus Liebe zu uns geschehen ist, und dass auch wir uns der Liebe bewusst sind und aufgrund dieser Liebe dann auch Gott lieben. In Matthäus 22, Vers 38, da lesen wir diese wichtige Aussage, Entschuldigung, ab Vers 37. Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Danach sollte jeder Gläubige streben, den Herrn mit ganzem Herzen, mit allem, was er hat, mit allem, was er ist, zu lieben, mit seinem ganzen Denken. Und dann folgt auch das Zweite, und das Zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das wird immer wieder betont, dass wir nach der Liebe streben sollen, die Liebe praktizieren sollen. Und die Liebe fängt an in der Liebe zu Gott, unsere Liebe. Und dann kommt die Liebe zum Nächsten. Aber wie ich gesagt habe, die Liebe zu Gott kann nur praktiziert werden und nur echt sein, wenn wir wissen, dass wir zuerst geliebt sind. In Epheser 5 gibt es dann eine konkrete Aussage an die Ehemänner. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also, dass die Liebe Christi zu seiner Gemeinde, die ihn dazu bewogen hat, sich hinzugeben, zu sterben für die Gemeinde, ist das Vorbild für die Liebe der Ehemänner zu ihren Frauen. Und dann soll man auch nicht sagen, ja, wir sind schon 20 Jahre verheiratet und die Liebe ist einfach nicht mehr da. Diese Liebe ist geboten, sie ist ein Gebot und sie fordert die Männer auf zu handeln. Und das ist das Besondere an der Liebe Gottes, an dieser Agape-Liebe. Diese Agape-Liebe, die hat sich gezeigt, trotz all dem, was sich dieser Agape-Liebe entgegengestellt hat. Ja, die Menschen nahmen ihn nicht auf, sie lehnten ihn ab, sie verachteten den Herrn, sie spuckten ihn an, sie setzten ihm die Dornenkrone auf. Das war die Antwort der Menschheit auf die Liebe Gottes, die Verachtung des Sohnes Gottes. Und der Sohn Gottes sagte dann nicht, jetzt fühle ich aber gerade nicht mehr, dass ich die Menschen liebe. Ja, irgendwie ist das nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich breche jetzt den Auftrag ab. Das sagte der Sohn Gottes nicht. Der Sohn Gottes handelte. Er führte den Auftrag aus, obwohl alle ihn verließen. Und das ist das Vorbild der Liebe, die Männer zu ihren Frauen haben sollen. Sie sollen nicht sagen, jetzt sind keine Gefühle mehr da, jetzt fühle ich die Liebe nicht mehr, sondern die Liebe, die biblische Liebe, die handelt. Die ergreift die Initiative, die erwidert Gutes auf Böses. Und das Vorbild für diese Liebe ist die Liebe Christi zu seiner Gemeinde. Übrigens, nicht nur für die Männer, sondern der Jesus sagt auch, dass die Gläubigen einander verpflichtet sind. Sie sind sogar verpflichtet, das Leben füreinander zu lassen. Ist also auch eine Aufforderung an Gläubige im Allgemeinen, sich gegenseitig zu lieben. Und auch in 1. Johannes 5, Vers 1 lesen wir, dass Gläubige einander lieben sollen. Das Gebot der Liebe zum Nächsten geht sogar darüber hinaus. Es geht sogar so weit, dass wir auch die lieben sollen, die nicht gläubig sind, diejenigen, mit denen wir vielleicht nicht so viel zu tun haben. Und es geht sogar noch weiter, sagt die Schrift, wir sollen unsere Feinde lieben. Ich denke, auch hier stehen Gläubige vor einer Herausforderung, dieses zu praktizieren. Aber auch da haben wir den Herrn Jesus selbst als Vorbild, der seine Feinde geliebt hat. Das sind die Auswirkungen der Liebe Gottes. Und auch in all dem wissen wir, dass wir schwach sind und angewiesen sind auf die Gnade, Barmherzigkeit Gottes, um dieses zu tun. Wir haben im Alten Testament zwei Beispiele gesehen von solchen, die geliebt haben. Und auch im Neuen Testament gibt es viele Beispiele dafür, die geliebt haben. Ein Beispiel zum Beispiel, das ich noch aufgreifen möchte, ist der Philemonbrief. Worum geht es in diesem Brief? Es war so, Philemon war zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen und hatte mindestens einen Sklaven. Dieser Sklave hieß Onesimus. Onesimus heißt nützlich. Das war ein ganz geläufiger Name für einen Sklaven. Dieser Onesimus war nicht gläubig. Und so wie es aussieht, wie wir schließen können aus dem, was im Brief geschrieben steht, bestahl er seinen Herrn, den Philemon, und lief weg nach Rom. In Rom befand sich Paulus in Gefangenschaft. Und aus irgendeinem Grund, aus irgendwelchen Umständen, die wir nicht kennen, lernte Paulus den Onesimus kennen. Und Onesimus kam durch Paulus zum Glauben an den Herrn Jesus, wie auch zuvor Philemon. Und von nun an, sagt Paulus, war Onesimus nicht mehr unnütz, also der Nützliche war nicht mehr unnütz, sondern nützlich, denn er diente dem Paulus. Paulus war sich aber dessen bewusst, dass das, was Onesimus getan hatte, in Ordnung gebracht werden muss. Und so schreibt er an Philemon den Philemonbrief und schickt den Onesimus zurück zu Philemon mit diesem Brief. Und in diesem Brief lesen wir verschiedene schöne Aussagen. Er sagt zum Beispiel zu dem Philemon in Vers 7, denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Dann in Vers 8, darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück, du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage, Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig, ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Also was drückt er hiermit aus? Er sagt, er hätte eigentlich als Apostel volle Autorität, ihm zu gebieten, den Onesimus freizulassen. Aber er möchte von dieser Autorität keinen Gebrauch machen, sondern aufgrund der Liebe möchte er ihn bitten, das zu tun und somit diesen Onesimus freilässt und er ihm dann dienen kann. Und er betont hier auch, du bist dich selbst mir schuldig. Also Philemon war durch ihn zum Glauben gekommen, hat so das ewige Leben bekommen und dadurch, dass an Onesimus zum Glauben gekommen ist, sagt er, dass du ihn ewig besitzest. Ja, so wie es die Bibel an anderer Stelle ausdrückt, alles ist euer, Paulus ist euer, Apollos ist euer. Gläubige haben sich gegenseitig in Ewigkeit, während Sklaverei hier auf der Erde etwas zeitlich Begrenztes ist. Und Paulus ist sich hier dessen bewusst, dass Gott das so herbeigeführt hat, damit der Onesimus zum Glauben kommt. Wir sehen aber auch die Liebe des Paulus zu Philemon und zu Onesimus und auch die Bereitschaft seinerseits, dass er sagt, ich möchte es eigenhändig ersetzen. Und somit ein gutes Beispiel für die Auswirkung des Evangeliums auf das Leben von Paulus und natürlich auch von Philemon und von Onesimus. Ich möchte zum Schluss kommen. Weihnachten, das Fest der Liebe, das kann man sehr gut in Frage stellen, aber das, worum es eigentlich gehen sollte, das hat mit der Liebe Gottes zu tun, nämlich dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass der Herr Jesus wirklich in diese Welt kam und das getan hat, was vorausgesagt war, nämlich dass er zum Sühnopfer für unsere Sünden wurde. Und so können wir dankbar sein über dieses große Geschenk, das wir bekommen haben, nämlich das Geschenk des ewigen Lebens, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir daran glauben. Und aufgrund von dieser Dankbarkeit sollten wir bestrebt sein, auch zu lieben, aber nicht aus dem Gesetz heraus, sondern weil wir wissen, wir sind Geliebte, wir sind teilhaftig geworden der Liebe Gottes und aufgrund von dieser Liebe sind auch wir befähigt worden, andere zu lieben und zwar so, dass es auf Gott wohlgefällige Weise geschieht. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen gesegneten Tag und dass auch in dieser stressigen Zeit diese Wahrheiten mit euch sein dürfen und euch bewegen dürfen.